Lieber Jesus, wir kommen vor dich heute Abend und wollen dir Dank sagen für das, was du in den letzten Tagen in unserem Leben getan hast, da wo du Leben erhältst, da wo du neues Leben gibst, da wo wir sehen dürfen, du bist der Weinstock, wir sind die Reben, wir sind von dir abhängig und das ist auch gut so. Du bist erhoben, das haben wir gesungen und das wollen wir auch sehen und ja, wirklich auch zeigen in unserem Leben mit dem, was wir tun. Wir sind jetzt durch einige Bibelworte hier schon etwas vorbereitet auf das, was du uns vielleicht heute Abend sagen möchtest. Du weißt, was wir ganz besonders brauchen und wir bitten dich, dass du uns öffnest und dass du uns das gibst, wonach wir uns sehnen, wonach es uns hungert und dürstet, und wir wollen jetzt schon bitten, dass du das bist. Dass du unsere Sehnsucht bist. Du kennst uns als Gemeinde und du weißt, was uns beschäftigt. Wir sind Teil einer großen Familie, einer großen Kirchenfamilie und natürlich auch weltweit mit vielen anderen Christen verbunden. Und wir danken dir für all die Momente, wo wir sehen dürfen, dass du am Wirken bist, dass dein Reich wächst, dass Menschen zum Glauben kommen und Menschen verändert werden. Du weißt aber auch, wo das noch nicht passiert. Und wir kommen vor dich, indem wir bekennen, dass wir häufig selbst der Punkt sind, an dem wir ansetzen müssten. Wo wir sagen, eigentlich braucht es auch bei mir wieder neues Feuer. Ich muss neu brennen für dich. Wir müssen, wir brauchen Veränderung immer wieder. Das ist der Weg der Heiligung und des Christusähnlicher Werdens, auf dem wir miteinander unterwegs sind. Du bist derjenige, dem wir uns auch anvertrauen wollen mit allen Sorgen und mit all dem, was wir vielleicht auch an Lasten mitgebracht haben. Und so bringen wir dir ganz viele verschiedene Dinge, Lob und Preis und Dank und Ehre und gleichzeitig Sorgen und Schwierigkeiten. Und gleichzeitig auch das Verlangen danach, dass sich Dinge ändern und dass Menschen dich kennenlernen und dass, dass nicht Dinge so bleiben, wie sie sind. Danke, dass du hier heute Abend anfangen kannst und möchtest. Wir bitten dich um Offenheit unserer Herzen und danken dir, dass wir nicht sagen müssen, Gott der Vater hat Jesus den Sohn geschickt und der ist dann ja wieder in den Himmel gegangen zum Vater und von daher ist da so eine große Distanz. Nein, wir dürfen wissen und sagen, dass du mit deinem guten Heiligen Geist in unserem Leben bist und hier mitten unter uns bist. Ihn hast du uns dagelassen als Fürsprecher und Tröster, als denjenigen, der mit uns betet und der uns anleitet. Und so bitten wir dich darum, dass dieser Geist heute Abend wirkt. Und wir wollen dir in allem die Ehre geben. Amen. Vor einigen Jahren, da habe ich einen Film gesehen, in dem es um den Literaturagenten Jack ging, gespielt von Eddie Murphy. Der Film hat relativ schlechte Bewertungen gekriegt, den müsst ihr euch aller Voraussicht nach nicht anschauen. Aber ich habe ihn damals gesehen. Dieser Agent Jack ist erfolgreich, insbesondere deshalb, weil er sehr gut im Lügen ist und andere richtig drangsaliert. Er hat aber auch mehrere persönliche Probleme in seinem Leben. Zum Beispiel kann er seinem Vater nicht vergeben, der die Familie sehr früh verlassen hatte. Seine Frau wiederum, die möchte gerne umziehen, weil das Haus nicht kindergerecht ist, er aber sträubt sich dagegen. Nach seinem neuesten Buchprojekt, das er mit einem New Age-Guru hat, nach diesem Projekt wächst aus dem Nichts ein Baum in seinem Garten. Und es stellt sich dann heraus, dass immer dann, wenn Jack ein Wort spricht, dieser Baum ein Blatt verliert. Zu dem Zeitpunkt, wo er das merkt, hat der Baum noch 1000 Blätter. Und für Jack heißt das, noch 1000 Worte, so im Übrigen auch der Filmtitel, und er wird sterben müssen. Dieser Handlungsstrang, der ist natürlich zugegebenermaßen etwas skurril. Gleichzeitig aber durchaus auch etwas komödiantisch, denn Jack muss sich ja jetzt jedes einzelne Wort sehr gut überlegen. Und man kann sich vorstellen, das kann nicht lange gut gehen. Keiner weiß, was mit ihm los ist, weil er nun vorübergehend schweigt. Frau und Kind verlassen ihn, seinen Job verliert er auch schnell. Und wer sich so ein wenig in diesen Geschichten und in diesen Filmen auskennt, der hat natürlich auch eine Ahnung, wie diese Geschichte ausgeht am Ende. Jack wird zu einem Umdenken bewogen in seinem Lebensstil. Denn Drangsalieren und Lügen, die helfen ihm jetzt nicht mehr weiter. Jedes Wort muss wirklich bedeutungsvoll sein. Ich kann jetzt, wie gesagt, auch das Ende verraten, den Film muss man nicht gesehen haben. Jack verbraucht zwar tatsächlich die gesamten 1000 Worte, da er es aber am Ende schafft, seine Liebe zu seiner Frau auszudrücken und auch seinem Vater zu vergeben, muss er nicht sterben. Die Botschaft dieses Films ist relativ eindeutig und ja durchaus auch positiv. Es wird einem die Frage gestellt, was ist eigentlich wichtig in deinem Leben? Sind es Geld, Beruf oder Familie? Und natürlich auch, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Lüge ich sie an? Mache ich ihnen das Leben schwer? Oder nutze ich meine Worte für liebevolle Botschaften? Diese Predigt heute Abend wird wahrscheinlich ein wenig mehr über die 1000 Worte hinausgehen, die der Jack noch zur Verfügung hatte. Aber dennoch wollen wir uns nicht wundern, wenn das jetzt heute etwas kürzer wird. Ich möchte mich wirklich auf das Wichtigste beschränken und lediglich mit hoffentlich wenigen Worten ein paar Gedankenanstöße geben heute Abend. Denn was in diesem Film so ein wenig humoristisch angedeutet wird, das hat ja einen wahren und auch einen sehr ernsten Kern. Wir haben den Abschnitt eben gehört aus dem Jakobusbrief, wo es darum geht, dass es wichtig ist, seine Worte gut abzuwägen. Am Anfang, da bezieht Jakobus das vor allem auf die Lehrer in der Gemeinde, da diese selbstverständlich auch eine große Macht haben bezüglich dem, was sie sagen oder auch dem, was sie nicht sagen. Und dennoch, je mehr Verse dazukommen zu dem, was Jakobus sagt, umso mehr hat das mit uns allen etwas zu tun. Ich lese nochmal diese Verse 7 und 8 vor, wo es heißt, es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Und die Frage für uns heute ist, warum? Ist die Zunge? Warum sind Worte so gefährlich bzw. so einflussreich? Und wie gehen wir damit um? Nun ist der Jakobusbrief nicht die einzige Stelle in der Bibel, die etwas zu den Worten von Menschen zu sagen hat. Wir haben das hier am Anfang in dem Quiz ja doch ganz deutlich gesehen. Wenn man einmal aufmerksam liest, was die Weisheit in den Sprüchen uns mit auf den Weg gibt, dann haben wir eigentlich eine ziemlich klare Vorstellung, eine sehr klare Richtung davon, wohin das hier geht. Ich lese nochmal drei Verse als Beispiele daraus vor. Auf die anderen beziehe ich mich später auch nochmal. Da heißt es zum Beispiel, ein falscher Mensch, der richtet Zank an, so wie der Jack vielleicht. Und ein Verleumder macht Freunde uneins. Oder, wer Geheimnisse verrät, der ist ein Verleumder und mit dem, der den Mund nicht halten kann, lass dich nicht ein. Eine klare Ansage, klarer Ratschlag. Oder, siehst du einen, der schnell ist zu reden, da ist für einen Toren mehr Hoffnung als für ihn. Auf der einen Seite da gilt, schnell und unbedacht ausgesprochene Worte, die lösen offensichtlich großes Unheil aus. Wer seine Worte kontrolliert, vielleicht sogar bis zu dem Punkt, dass man lieber nichts sagt, der spart sich damit also eine Menge Probleme. Andersherum gilt auch, den Charakter eines Menschen kann man häufig durchaus auch an der Menge und Art seiner Worte erkennen. An den Worten, da scheiden sich häufig die Verständigen von den Törichten. So sagt es uns die Weisheit in den Sprüchen. Warum aber ist das so? Ich möchte zwei Gründe nennen. Wir kennen vielleicht aus manchen Büchern oder Filmen oder vielleicht auch mal aus dem Zirkus oder wo auch immer uns das begegnet ist, aus den Bereichen, sage ich mal so, von Magie und Zauberkunst, die wir natürlich aus unterschiedlichen, vor allem biblischen Gründen ablehnen, da aus diesen Bereichen, da kennen wir das Wort Abracadabra. Dieses Wort, das ist von der Herkunft her etwas umstritten. Man kann das verschieden herleiten. Aber eine dieser Herleitungen könnte man aus dem Aramäischen, was ja sehr mit dem Hebräischen verbunden ist, könnte man da herleiten, wo es dann nämlich bedeuten würde, ich erschaffe, während ich spreche. Ich erschaffe, während ich spreche. Mir geht es natürlich jetzt nicht um dieses Wort hier und auch nicht, was ist denn da jetzt die richtige Herkunft, sondern mir geht es um die Idee dahinter, die hier deutlich wird, wenn man das aus dem Aramäischen herleitet. Denn dieses Denken, das finden wir im hebräischen Denken der biblischen Autoren sehr häufig und auch von Anfang an. Da sprach Gott, es werde Licht, und das Licht entstand. Gott erschafft, während er spricht. Nicht als magische Zauberformel, sondern weil sein Wort Macht hat, zu verändern. Und von allen Worten, die es gibt, ist Gottes Wort natürlich auch das stärkste. Aber dass Worte verändernde Kraft haben, ist nicht nur auf Gott beschränkt. Und wer das jetzt bezweifelt, der braucht gar nicht mal unbedingt in die Bibel zu schauen. Da reicht ein Blick ins echte Leben aus. Worte werden nicht einfach irgendwie ausgesprochen und dann verfliegen sie in der Luft und keiner kriegt etwas davon mit. Wir denken zum Beispiel an den Jungen, dem in der Schule gesagt wird, dass er voll der Loser ist, voll der Verlierer und der daraufhin nichts mehr auf die Reihe kriegt, schlechte Noten schreibt und so weiter. Wir denken an die negativen Worte, die jemand über einen anderen sagt, und schon hat diese Person bei mir auch ein schlechtes Ansehen. Und auf der anderen Seite, da sehen wir die Erleichterung in den Augen eines anderen, wenn ich ihm sage, ich vergebe dir. Oder wenn ich ihm sage, und dann die Freudentränen fließen, ich habe dich lieb. Und es ist sicherlich wichtig, auch an dieser Stelle festzuhalten, es geht hier nicht um irgendeinen Automatismus. Weil wenn man, oder ja, um so einen magischen Automatismus, wenn wir das nämlich überall annehmen würden, dann kämen wir sehr schnell in eine animistische Ecke des Geisterglaubens, wo wir hinter allem und hinter jedem irgendeine Form von Fluch vermuten. Und natürlich finden wir Segen und Fluch auch in der Bibel, auch Jakobus verwendet diese Worte hier. Aber das ist jetzt kein magischer Automatismus, wo wir ständig überall Angst haben müssen, auch wenn es das natürlich gibt. Aber erstmal und einfach gesprochen ist Segen das Aussprechen des Gutes über jemand anderem und Fluch entsprechend das Gegenteil. Worum es geht, ist dies. Worte sind nicht einfach nur leer und wirkungslos, egal von wem diese Worte kommen, sondern grundsätzlich haben sie das Potenzial, die Möglichkeit, die Kraft, um andere aufzubauen, zu ermutigen, zu trösten oder runterzumachen, zu verleumden, Traurigkeit hervorzurufen. Worte prägen. Und deshalb müssen sie wohl gewählt sein. Das ist der eine Grund. Worte haben dieses Potenzial, etwas zu erschaffen, ins Dasein zu rufen, in gewisser Weise, was ohne diese Worte vielleicht nicht da gewesen wäre. Der zweite Grund ist, dass wir Worte jetzt offensichtlich nicht von ihrer Bedeutung trennen können und dass wir sie auch nicht von der Beziehung trennen können. Weder von der Beziehung zu Gott, wenn ich mit Gott im Gespräch bin, noch von der Beziehung zu anderen Mitmenschen, wenn ich mit denen im Gespräch bin, noch von der Beziehung zu mir selbst, was ich über mich und zu mir selbst sage. Aus der Kommunikationswissenschaft, da kennen wir das sogenannte Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun. Einfach gesprochen gibt es von ein und derselben Botschaft 4 Seiten, auf die man schauen kann. 4 Seiten ein und derselben Äußerung oder Nachricht. Wenn ich etwas sage, dann kann das entweder als Sachinformation wahrgenommen werden oder als Appell, etwas zu tun, oder als Selbstoffenbarung über mich selbst, oder als Beziehungsseite zwischen Menschen. Das kann man sicherlich mal durchspielen, das ist interessant, da auch mal nachzuforschen. Ich möchte das nicht vertiefen, sondern mir geht es darum, einfach nochmal zu sehen, in jeder Nachricht kann man durchaus immer auch eine Beziehungsseite mitsenden. Selbst wenn man das vielleicht nicht unbedingt beabsichtigt hat. Aber Worte kann man nicht von der Beziehung zu dem Menschen, zu dem ich sie spreche, trennen. Wenn der Vater des besessenen Jungen in Markus 9 sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben, das ist ja die Jahreslosung, dann sind das nicht irgendwelche Worte, die von sich alleine aus irgendeine Heilung bewirken, sondern sie offenbaren etwas von der Beziehung zwischen dieser Person und Jesus in diesem Moment. Nämlich Vertrauen. Da ist schon Vertrauen da. Gleichzeitig können die Worte, das war jetzt aber nicht schlau von dir, ausdrücken, dass ich den anderen als Person für unweise, dumm oder naiv halte. Das schafft Misstrauen, vielleicht sogar Feindschaft. Es macht etwas mit der Beziehung zum anderen. Und als kleine Nebenbemerkung, das gilt übrigens auch andersherum. Es gibt natürlich Menschen, die sich von niemandem irgendetwas sagen lassen, auch nicht von den engsten Vertrauten. Das bedeutet aber nicht, dass jedes Wort, das andere zu mir sprechen, wer auch immer das ist, dass das mich unbedingt tangieren muss. Warum sollte ich mir von jemandem etwas sagen lassen, der nicht vorher in die Beziehung zu mir investiert hat? Durchaus ein wichtiger Punkt, auch wenn ich zu anderen spreche. Warum sollte ich einer Person etwas sagen, wenn ich vorher nicht in die Beziehung zu ihr investiert habe? Natürlich bleibt die Herausforderung dabei, trotzdem offen zu bleiben für Korrektur von anderen in unterschiedlichen Situationen, auch wenn die Beziehung vielleicht nicht hervorragend ist. Worte werden gesprochen und sie schaffen etwas, und zwar schaffen sie das häufig in Beziehungen unter Menschen. Wie gehen wir damit um? Und ich gebe wirklich nur, gesagt, wir beschränken die Worte heute Abend, ein paar kurze Gedankenanstöße. Und wir können schauen, was das mit uns macht, ob da etwas für uns, unser Leben dabei ist, was wir mitnehmen, vielleicht in die Woche, in unseren Alltag, in unsere Beziehungen. Eine Sache ist offensichtlich und hat es ja mehr oder weniger auch als Phrase oder Sprichwort in den deutschen Sprachgebrauch geschafft. Erst denken, dann reden. Aufbrausend reden, eine schnelle Antwort geben, davon raten die Sprüche ab. Einer der Verse, die wir gelesen haben, hieß, ein Vernünftiger mäßigt seine Rede und ein verständiger Mann wird nicht hitzig. Auch ein Tor, wenn er schwiege, würde für weise gehalten und für verständig, wenn er den Mund hielte. Also bevor man mit den Konsequenzen von etwas, das man unbedacht ausgesprochen hat, leben muss, ist es besser, wenn man gar nichts sagt oder sich bis dahin, bis man etwas sagt, etwas Zeit lässt. Weil die Frage auch ist, muss immer alles gesagt sein? Ein zweites ist die Frage danach, was sage ich eigentlich? 5 plus 1 ist so eine gern kommunizierte Regel, also lieber 5-mal loben und dann erst einmal kritisieren als andersherum. Es ist natürlich egal, welcher dieser Regeln man folgt. Wichtig ist, die Worte, die ich spreche, die müssen wohl überlegt sein. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert, aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Mit Blick darauf, was meine Worte anrichten können und dass Worte in Beziehung zu anderen Menschen stehen, da muss ich überlegen, was ich in das Leben eines anderen Menschen hineinsprechen möchte. Will ich andere aufbauen, aufrichten, heilen oder will ich sie richten, niederdrücken, entmutigen? Und dazu gehört natürlich auch die Frage, wie ich über andere rede. Wie schnell kann ein schlechter Ruf entstehen, weil ich meinen Ärger über jemand anderem kundgetan habe? Und dazu gehört entsprechend dann natürlich auch die Frage, ja, was steckt denn hinter dem, was ich sage? Was ist die Motivation? Paulus weiß schon, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Und wenn doch mal negative, voreilige Worte gefallen sind, dann ist Selbstreflexion wichtig. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, der genießt ihre Frucht. Wie kann ich sie gut nutzen? Ich muss mich unter anderem fragen, was steht denn hinter dem, was ich sagen möchte? Was sind das für Gefühle? Was empfinde ich? Zorn, Ärger, Enttäuschung, Hilflosigkeit. Und auf welchen Gedanken bauen diese Gefühle auf? Dass ich vielleicht nicht gut genug bin, dass ich etwas nicht schaffe, dass alles ganz schlimm werden wird? Genau hier gilt es anzusetzen und natürlich manchmal kann es auch angebracht sein, wenn diese Worte ausgesprochen wurden, andere um Vergebung zu bitten. Also, Schlussfolgerung ist klar, ich sage am besten nie etwas, oder? Nein, darum geht's auch nicht. Wer alles in sich hineinfrisst, der wird irgendwann explodieren und das wird auch negative Folgen haben. Es ist gut, wenn wir auch aussprechen, wenn es Schwierigkeiten mit einem anderen Menschen gibt. Die Frage ist, wie rede ich dann über diesen Menschen oder mit diesem Menschen selbst? Mache ich das abwertend oder wertschätzend? Und was für eine Art von Problem ist das? Muss ich das in der großen Runde machen? Oder kann ich das mit der Person im Einzelgespräch lösen? Und wenn ich doch jemand anderen da hinzuziehe und mit ihm dann darüber rede, wer ist das dann? Ist das dann gleich eine ganze Gruppe? Ein unbedachter Post in den sozialen Medien? Oder dann eine vertrauenswürdige Person, ein Pastor, Seelsorger, ein guter Freund, irgendjemand, der eine außenstehende Meinung hat. Es geht nicht darum, dass wir immer schweigen müssen. Es geht um die Frage, ob das, was ich zu oder über andere sage, so wie Jakobus es schreibt, ein Feuer auslösen wird oder ob es unter Kontrolle bleiben kann. Die Frage ist, was meine Worte auslösen bei meinem Gegenüber und darüber hinaus. Zu dem Reden gehört natürlich noch die andere Seite, das Zuhören und wie gehe ich eigentlich mit Dingen um, die ich höre. Damit beschäftigen wir uns heute nicht, sonst fallen uns heute hier zu viele Blätter vom Baum. Jetzt sagt Jesus uns aber in Johannes 15 unter anderem, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich habe vorhin von Weinstock und von den Reben gesprochen, das ist das, was er im Anschluss sagt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, er bezieht das auch auf die Worte, die wir sprechen. Natürlich, ein freundliches Wort kann über meine Lippen kommen, rein theoretisch auch ohne Jesus. Aber was ist, wenn meine Worte abgelehnt werden oder ich beschimpft werde? Wie reagiere ich dann? Wirklich nachhaltig gute Worte zu sprechen, das kann ich nur dann, wenn ich mich immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllen lasse. Ich brauche die Nähe zu dem Wort Gottes. Und das heißt in erster Linie zu Jesus Christus höchstpersönlich. Damit meine Worte dann nämlich nah am Herzen Gottes sind. Das heißt nicht, dass ich in meinem Reden mit Bibelsprüchen und biblischer Sprache um mich werfen muss. Natürlich Bibelzitate, da steckt eine Kraft dahinter, das kann sehr wichtig und sehr hilfreich sein, aber natürlich geht es nicht um dieses Kanaanäisch, also um eine besonders fromme Sprache, sondern darum, ob der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, der mir beim Lesen begegnet, ob der dann auch in meinen Worten ist. Sodass wir dann am Ende mit dem Psalmisten beten können: Dann will ich allen Menschen von deiner Gerechtigkeit und Güte erzählen und dich den ganzen Tag loben. Oder nach Luther: und meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit und dich täglich preisen. Amen.